Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de/pb.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich sitze heute an dem wahrscheinlich schönsten Arbeitsplatz Deutschlands oder sogar, es ist sogar noch gesteigert. Ich dachte, wir sitzen heute irgendwie in der Sansibar oben, aber wir sitzen tatsächlich, lieber Herr Seckler, Herbert Seckler ist da, ja. Der Chef der Sansibar. Wir sitzen in dem legendären Weinkeller.
Ja.
Legendär und ich sehe, Markus Schneider steht hier. Ich habe ein bisschen Erik Manz gesehen, 30 Acker. Sind das so die deutschen Winzer, ja, die Sie groß gemacht haben?
Ich nicht, aber ich meine, wir verkaufen halt sehr viel davon.
Ja.
Also der Markus Schneider ist einer mit unseren ersten Winzern. Dann der Robert Weil, Robert Bauer, den gibt es leider nicht mehr. Aber es waren halt, wir haben schon ein bisschen viel mit Deutschland gemacht.
Viele, die sich mit Wein auskennen, sagen, sie haben den deutschen Wein erst groß gemacht.
Ach Quatsch, das haben die selber.
Wir wollen nicht über den deutschen Wein sprechen. Wir wollen natürlich schon ein bisschen sprechen über Sylt und über die Sansibar, über die Pandemie. Ich habe Ihre Handynummer bekommen mit dem Hinweis, niemals vor 12 anrufen. Was heißt das? Bis 12 gehören Sie der Familie?
Ja, ja. Ab 12 arbeite ich. Manchmal schon ein bisschen früher, aber dann davor brauchen wir auch Ruhe.
Und wie war das im März vergangenen Jahres? Wer hat Sie da angerufen und gesagt, Herbert, hier stimmt irgendwas nicht, hier kommt was auf uns zu, wir müssen den Laden dicht machen?
Also ich tue morgens frühstücken und gucke immer Nachrichten.
Okay.
Und ich glaube, ich habe das darüber erfahren.
Und dann wussten Sie gleich, da kommt was auf mich zu, ja, was es so noch nicht gegeben hat.
Ja, aber die haben ja generell dann von der Regierung alles dicht gemacht.
Ja.
Und dadurch war das einfach zu verstehen.
Ja. Stimmte der Eindruck, den man haben konnte, wenn es ein Restaurant gibt, einen gastronomischen Betrieb, der diese Krise überstehen kann, dann ist es die Sansibar?
Ich weiß es nicht. Also mir persönlich war das jetzt nicht schlimm. Also ich hatte eine schöne 3 Monate beim ersten Mal. Da war jeden Tag Sonne, ich saß jeden Tag oben, keine Menschen, kein Nichts. Das war einfach auch mal ein anderes Erlebnis. Ich mache das hier 43 Jahre und dann habe ja nie zu. Und dadurch war das schon was Besonderes.
Hat Ihnen die Arbeit nicht gefehlt?
Nö.
Tatsächlich nicht?
Eigentlich nicht. Ich habe auch gern Angst gehabt davor, aber ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt.
Cool. Und ja. Hatten Sie sowas wie existenzielle Angst oder wussten Sie, ich habe solche Rücklagen, es kann eigentlich nichts passieren?
Na, ich rede nicht gerne über Geld, aber jetzt, wenn man 43 Jahre oder 42 so einen Laden macht und du kannst nicht mal 3 Monate überstehen.
Das ist schwierig,
das ne? Dann hat man irgendwann mal irgendwo was falsch gemacht.
Aber das finde ich interessant, dass Sie sagen, dass Sie gar nicht in diesen 3 Monaten, dass Ihnen da nicht irgendwas gefehlt hat. Haben Ihnen die Menschen nicht gefehlt? Der Trubel hier, Sie lachen, die Mütter. Es war ganz allein in der Sansibar 3 Monate.
Ja, meine Frau war noch da. Und meine Frau kam ja früher auch nicht mehr so viel hier hoch. Und wir saßen jeden Tag hier.
Alleine? Haben was zu essen sich gekocht? Oder?
Ja, nee, wir haben ja ein bisschen außer Haus gemacht nachher. Dadurch hatten wir einen Koch und Servicepersonal da, wo das außer Haus abgewickelt hat. Und also wir sind da nicht verhungert.
Ja. Und dann haben Sie, wie sind Sie hingekommen um 12 wie immer und waren dann abends bis 6, 7?
Meinen Rhythmus habe ich beibehalten. Es war natürlich am Anfang, war es halt abends gegen 4, 5 wird es kalt.
Ja.
Da waren die Füße kalt und da sind wir halt nach Hause.
Und wann haben Sie so gedacht, so jetzt könnte es mal wieder losgehen?
Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Nee?
Nee, wirklich. Also, ich will das jetzt nicht alles so ein bisschen verschönern, aber uns hat das nichts ausgemacht. Also, ich bin mit mir eigentlich sehr zufrieden und so.
und hatten nie mal so die Sorge, boah, irgendwie ist, muss man irgendwann wieder richtig anfangen, auch wegen ihrer Mitarbeiter. Sie haben 180 Mitarbeiter, die waren ja natürlich alle in Kurzarbeit, ne?
Ja.
Alle in Kurzarbeit?
Ja.
Sind die noch da jetzt?
Ja, ein Großteil.
Großteil.
Ja, aber das ist, das kann man ganz schwer erklären. Wir haben natürlich viel mit den Mitarbeitern geredet. Klar. In der Zeit. Ganz viele hatten da Probleme. Die, wo wir helfen konnten, haben wir geholfen. Aber das war eine sehr angenehme Zeit, jetzt ganz ehrlich.
Ganz ehrlich. Und wie ist es jetzt, wo es wieder losgeht? Ich bin oben reingekommen, der Laden ist voll. Das Wartebereich voll. Wieder. Eigentlich.
Voll.
Aber Sie wünschen, schön, auch schön.
Das ist mein Leben. Ich mache das schon ewig. Ich bin auch glücklich damit. Ich bin hier oben glücklich, egal wie es ist.
Sie haben mal gesagt, das fand ich toll, Sie haben mal gesagt, hier oben ist es viel einfacher, als Gastronom erfolgreich zu sein, weil diese Insel halt so toll ist. Weil die Menschen, sind die Kunden hier anders? Sind sie einfach automatisch glücklich, wenn sie schon die Insel betreten?
Na, nach ein paar Stunden.
Okay.
Also die bringen ihren Alltagsstress schon mit. Aber wenn sie dann mal am Strand waren oder zum Meer gelaufen sind, man kann das fast stündlich beobachten, wie die sich verändern.
Das stimmt.
Ja, so. Und das ist einfach toll hier. Das ist eine tolle Atmosphäre. Die Insel ist großartig. Ich kann da nur, für mich ist jeder Tag, wo ich nicht auf der Insel bin, ein verlorener Tag.
Wie oft sind Sie nicht auf der Insel?
Fast nie, deswegen gehe ich ja nicht mehr.
Tatsächlich, also im vergangenen Jahr waren Sie komplett auf Sylt?
Komplett.
Komplett auf Sylt. Ja. Sie müssen mal erzählen, wie war das, als Sie das erste Mal hierher kamen auf die Insel? Haben Sie das gleich so gespürt, das ist hier, möchte ich bleiben? Weil Sie kommen, man hört es, Sie kommen nicht von hier.
Ich bin Schwabe. Schwabe,
genau. Und Sie haben gesagt, Sie bleiben auch Schwabe. Sie sind jetzt kein Sylter, obwohl Sie so lange auf Sylt sind. Sie sind immer Schwabe. Ihre Kinder sind Schwaben.
Alles Schwaben.
Ja.
Okay, meine Kinder erzählen mir öfters mal was von, dass sie Sylter sind und so. Da habe ich eine gute Geschichte.
Erzählen Sie.
Da sage ich immer, wenn eine Katze in einem Fischladen Junge bekommt, dann sind da keine Makrelen.
Ja.
Also sind meine Kinder Schwaben.
Schwaben, genau.
Und ja, das erste Mal, wo ich nach Sylt kam, das war 1974, muss das gewesen sein. Okay, das war schon irgendwo merkwürdig. Man hat große Erwartungshaltungen gehabt. Da kam ich mit dem Autozug, da war Ebbe. Dann habe ich mir so, weiß ich, war ja jung und habe gedacht, was, das soll das Meer sein? Und dann, naja, auf jeden Fall habe ich damals in Moby Dick gearbeitet. Das war ja ein Schweizer, Deutsch, die hatten in Arosa, ich war davor in Arosa in der Schweiz. Und die hatten hier das Moby Dick. Und die haben mich damals mitgenommen. Natürlich, das war schon alles komisch. Aber es hat für mich so, wo ich immer nicht so großstädtig war, das war schon ein Erlebnis am Anfang auf Sylt.
Sie sind hier hingekommen, ganz normal zu arbeiten? Als was? Als Koch?
Ich habe da als Kellner dann
gearbeitet. Als Kellner gearbeitet, okay.
Und ich bin vom Beruf Koch,
genau.
Habe aber nachher mal umgesattelt in Service.
Und sind dann über die Insel gefahren und haben so einen Kiosk in den Dünen gesehen, mitten im FKK-Bereich.
Schön wär's.
Ach so, wie war's?
Ah, ja. Ah nein, das steht ja auch überall. Also ich habe gearbeitet in dem Moby Dick.
Ja.
Die haben mich dann im Winter, in Berlin hatten die auch ein Hotel Arosa. Da war ich über den Winter da und dann hat mir ein hiesiger Geschäftsmann, der hatte so Nachtbetriebe, mich angeheuert.
Mhm.
Da habe ich dann so eine Cocktailbar gemacht in Westerland. Dieser gute Mann ist dann leider auch pleite gegangen. Der hatte ja mehrere Diskotheken und so Sachen. Und dann hat der Steuerberater mich zuerst nach Tinnum auf den Campingplatz geschickt. Und das war überhaupt nicht mein Ding. Das war nicht gut. Und von da aus habe ich dann Zanzibar kaufen können.
Damals wahrscheinlich für, was habe ich gelesen, 270.000
Mark. 250.000
Mark. Ja. Und was wollten Sie, als Sie es gekauft haben, haben Sie gesagt, was wollten Sie?
Ich war jung und dumm. ich war da so Mitte 20 und da hast du gedacht, oh ja toll, da hast du 4 Monate auf, verkaufst ein bisschen Pommes und belegte Brötchen und dann gehst du im Winter vielleicht Skifahren und das ist ein tolles Leben.
Ja.
Ja, das war nicht so. Das war nicht so. Ich habe im ersten Jahr 80.000 D-Mark umgesetzt mit dem Zanzibar.
Okay.
Das ist heute ein Scheißtag.
Tatsächlich?
Ja.
40.000 Euro ist ein schlechter Tag in der Zanzibar?
Ja.
Was ist ein guter Tag in der Zanzibar?
Das sage ich nicht. Nein, schon einiges
mehr. Und das Geld hatten Sie damals natürlich auch nicht.
Das war ein
Kredit.
Das war komische Kredite.
ja?
Ja, ich will da nichts Schlechtes nachsagen, aber ich schätze, die haben geplant, dass ich pleite gehe.
Okay.
Ja.
Dann kam das, wann kam die Wende? Weil die Sansibar hat ja eine muntere Geschichte, ist zwischendurch mal abgebrannt.
Ja, ja.
Sie mussten dann auch
nicht versichert, richtig,
okay,
und alles. Aber ich meine, dass ich im Winter nicht mehr schlafen kann, das, ja, ist
genau,
vielleicht maximal 10 Jahre. Ja.
Okay. Na, immerhin.
Ja.
Immerhin, also so seit 10.
Na, also 30 Jahre, über 30 ja, Jahre, aber jeden Winter geschwitzt. Schweißperlen und.
Weil
ich kein Geld hatte.
Okay. Und das ist ja, jetzt, und erst seit 10 Jahren schlafen Sie ruhig?
Also ruhig schlafe ich immer noch nicht. Ich stehe immer noch nachts auf und gucke meinen Kontoauszug an.
Warum?
Ja, ich bin so.
Tatsächlich?
Aber wenn man so viele Jahre. Wir hatten einen Banker, der hieß Lehmann bei der Commerzbank. Mhm. Der hat mich morgens um 8, der wusste ganz genau, dass ich nachts lange arbeite.
Ja.
Na, der hat mich morgens um 8 angerufen und gesagt, der Seckler, da ist eine Überweisung mit 200 Euro oder D-Mark,
ja,
die kann ich nicht durchlassen. Und na, das kannst du gar nicht vorstellen, was. Ich war so gewissenhaft, so.
Ja.
Banker waren für mich damals die Halbgötter, wie, klar, Ärzte, das, so sind wir erzogen worden, unten im Schwabenland. Und dann, der Pfarrer war noch wichtig. Aber, ja, und dann stehst du senkrecht im Bett und musst den Tag rumbringen.
Wegen 200 Euro,
ja,
200 Mark.
Ja, ja, 200 Mark.
Weil man das Gefühl hat, man hat was Unrechtes getan,
ja,
oder?
Ja, das war ein ganz komisches Gefühl. Vor allen Dingen ist es auch eine Peinlichkeit.
Ja,
ich stimmt. Ich weiß noch, da war ein Laden in Tinnum, da habe ich ab und zu mal eingekauft. Dann ist auch eine Überweisung nicht durchgegangen, haben die mich vor allen Leuten, du kriegst hier nichts mehr. Also, das ist alles, das hört sich heute alles so toll an.
Ja.
Ich bin da durch eine komische Zeit.
Okay, das bleibt dann in einem drin.
Ja,
das kriegt man nicht raus.
Diese
Angst, ist es diese Angst, das erzählen mir viele, mit denen ich spreche in diesem Podcast, dass sie auch schon Angst haben, Mist, was ist, wenn das alles wieder weg ist plötzlich?
Ja, die Existenzangst bleibt. Also das ist etwas, wo so tief in dich reingeht, das kriegst du auch nie mehr los.
Sie hätten natürlich das Ganze lösen können, wenn Sie den Laden mal irgendwann verkauft hätten. Wie viel können Sie zählen, wie viele Angebote Sie hatten, den Laden zu verkaufen?
Da waren viel zu viele.
Ja.
Aber es ist dann, dass die kommen, also ganz früher, kamen, ja, die, du kriegst so und so viel. Und dann sagst du, okay, dafür verkaufe ich. Und auf einmal wollen sie nur noch die Hälfte geben.
Ah.
Oder du kriegst jetzt 10% und dann kriegst du jedes Jahr was oder irgendwas in der Art. Aber das hat mit meinem Sicherheitsgefühl nichts zu tun gehabt. Und die letzten Jahre wüsste ich nicht, was ich mit dem Geld machen soll.
Stimmt.
Weil
dann ruft die Bank nämlich auch, ja, an und sagt, Herr Seckler, Herr sagen Seckler, Sie mal, was, ja, ist hier, ja, mit Strafzinsen?
Ja, ja, nicht nur Strafzinsen, auch, okay, ich will mich nicht politisch äußern, ja, aber ich traue dem Geld auch nicht mehr so.
Okay.
Und wenn ich da oben sitze und kriege jetzt 5 Euro für ein Bier, wenn da die Währung irgendwo inflationär wäre, dann kriege ich auch 1.000 Euro. Weil, ja, ein paar Leute haben immer das Geld.
Ja.
Also ich schätze, dass ich da immer leben kann mit dem Ding hier. Ja. Das ist auch mein Eigentum alles. Also da, und wenn ich da zumache, das kostet mich ja. Ich zahle ja keine Miete oder sowas.
Stimmt. Und Sie können im Notfall, was ist denn, was gehört Ihnen hier alles? Von der Sansibar bis runter zum Parkplatz?
Zum Parkplatz.
Das müssen Sie alles kaufen.
Ja, ja. Sind, wie viel waren das? Ich glaube 35.000 Quadratmeter. So
allein was, also da, man könnte nichts bauen da drauf, ne? Das ist, es ist kein Bauland. Aber es,
nein,
ist trotzdem wertvolles Land.
Bauland ist es nicht, es ist höchst zu schützen, das Naturschutzgebiet.
Genau. Also wenn man es jetzt weiterverkaufen wollte.
Was ja, aber wenn doch findige Anwälte, ich weiß auch nicht.
Genau. Aber ist das Thema für Sie
erledigt? Ich habe da keine Lust zu
kommen. Ich habe gesehen, Ihr Sohn ist oben im Laden, das heißt,
ja,
es bleibt in Familienhand.
Ja, wenn er sich ordentlich benimmt.
Wie macht er sich denn? Nee, er macht sich, ihre Kinder, das ist ja ganz interessant, man würde immer denken, Kinder, die auf Sylt aufgewachsen sind, obwohl das stimmt gar nicht, würde man das denken, dass die dann irgendwann sagen, es ist mir zu eng hier, doch, eigentlich würde man denken, es ist mir zu eng, ich möchte runter. Für Ihre Kinder gilt das nicht?
Nee, umgekehrt. Die wollen auf gar keinen Fall die Insel verlassen. Meine zweite älteste Tochter, die hatte jetzt einen Freund aus Österreich und der wollte, dass sie da runterzieht, das wollte sie nicht.
Krass.
Die leider zwar, aber die wollte alles nur nicht nach Österreich.
Das ist ja verrückt, ne?
Ja, das ist ja Heimat. Das ist auch die, wenn man ganz früher, war man noch, ganz am Anfang war ich, da war ja auch nichts los, war man ab und zu mal weg. Das war die erste, wenn man wiederkam, ist die auf die hohe Düne und saß da oben 10 Minuten und hat sich das Meer und alles angeguckt, und dann war sie zu Hause wieder. Ich glaube, so, die sind ja auch hier am Meer groß geworden. Hm. Ich glaube nicht, dass man das einfach wegwischen kann.
Absolut. Sind die alle im Unternehmen mit drin?
Ja.
Ja. Ist doch schön. Sie haben andere, ich bin ja nachher noch bei dem anderen großen Gastronomen auf dieser Insel. Der hat 11 Läden auf der Insel. Jürgen Gosch. Sie haben nie überlegt, Mann, ich kann doch die Sansibar, die kann ich auch in List machen.
Ich habe alles überlegt. Okay. Das bin ich nicht. Die kann das nicht. Der Gosch war oder ist ein Genie. Der hat unheimlich viel von sich aus Reklame gemacht. Mhm. Der war witzig, was der alles gemacht hat. Und ich erinnere mich noch, da gab es immer eine Krabbensuppe, das war Korn mit einer Krabbe drin. Aber er kein Alkohol verkaufen durfte damals. Und so, der war schon gut. Und sein System, wo er hat, kann man vervielfältigen. Mhm. Das ist sicher. Ich habe mir das auch mal eingebildet, aber das geht nicht. Geht nicht. Das ist unmöglich.
Die Läden gehen, aber Sie haben nicht so. Sie wollten mal 40 Läden machen.
Es gingen auch viele, wo nicht gingen.
Okay.
Also das war ein totaler Reinfall. Mit unseren auf der Insel, jetzt kam natürlich der Webshop dazu, ja. Das Internet, das läuft sensationell. Ja. Also wir sind eher Standort hier, weil hier kann man alle kleinen Fehler ausradieren oder verändern. Aber wenn das irgendwo anders ist, also es laufen noch 2 Läden gut. Das ist der Bräuninger in Stuttgart und der Bräuninger in Düsseldorf.
Okay.
Die laufen noch relativ gut.
Und in Hamburg? Haben Sie mal was probiert, aber...
Ja, da habe ich alles wieder zugemacht. Da ist alles, das bringt nichts. Da
weil die Hamburger, die wollen zum Original dann.
Oder? Ja, nicht nur zum Original. Es ist, du bist auf Leute angewiesen, wo permanent krank sind, wo die Oma stirbt oder sonst was. Und da, entweder du hast einen großen Laden, richtig großen Laden, wo man viele Leute reinpumpen kann, aber warum soll ich?
Genau.
Ich habe das dann aufgegeben vor Jahren schon und gut ist.
Was ich mich immer gefragt habe, als jemand, der auch natürlich regelmäßig, wenn er auf Sylt ist, in der Sansibar ist, habe ich mir gedacht, rechts von hier gibt es ja auch so einen Kiosk, gibt es auch ein Restaurant.
Ja.
Das ist bei weitem nicht so erfolgreich. Es bringt ja, also von der Lage, es ist ungefähr die gleiche Lage.
Wir haben in Deutschland von hier bis Garmisch tausende Lokale und Sachen. Da läuft nicht viel. Warum und wieso, kann ich mir nicht anmaßen. Es ist, ich glaube, man muss das, was man selber gut findet, muss das Glück haben, dass alle Leute das auch gut finden. Oder viele. Und ja.
Aber es klingt so, als ob Ihr Erfolg Zufall wäre.
Ist immer Zufall.
Keine Strategie. Also, Sie haben ja irgendwo gesagt, Sie haben keine Strategie. Ihre Strategie ist das Chaos. Nee,
Strategie, ja. Naja, wenn wir machen jetzt was Neues.
Ja.
Jetzt sitze ich da oder lauf rum und guck. Jetzt poolen die in dem Zeug rum. Und dann gucke ich, was nicht in Ordnung, na ja, geht so. Und dann hat der nächste Tisch und schon bin ich in der Küche und streck's von der Karte.
Ah, okay.
Ja, also das ist, ich reagiere direkt auf
Resonanz. Okay, also irgendein Gast, so, Sie sehen, der isst nur den halben Teller leer oder es schmeckt ihm nicht. Und
ja,
so,
dann und schon mal eine Überlegung.
Okay.
Ja, und es ist so, ich bin ja nicht Jesus ähnlich. Nein, das ist wirklich. Und ich arbeite, sind jetzt so abgedroschene Sachen, so kundenorientiert. Für mich entscheidet der Kunde, nicht ich oder so ein Weinmann oder sonst jemand. Die erzählen mir, der Wein, den musst du kaufen und dann probiere ich das da oben. Die Leute bestellen kein zweites Glas, schon wird er nicht gekauft.
Sie haben da ein besonderes, offensichtlich ein besonderes Gespür für Mitarbeiter. Ihre Mitarbeiter, das habe ich jetzt auch, als ich hier ankam wieder, Wie schaffen Sie das, die alle gleich nett, gleich offen, gleich das Gefühl, dass die leidenschaftlich dabei sind? Ich habe noch nie einen schlecht gelaunten Kollegen hier erlebt.
Also ich rede jeden Tag mit denen. Wir tauschen auch viel. Also ich achte da schon drauf, dass die gut drauf sind. Bisher hatte man halt auch das Glück, dass wir von einer Vielzahl Menschen auswählen konnten, wen wir nehmen. Das ist im Moment gerade eben ein bisschen knapp, weil die Leute sind in andere Berufe, haben aus der Gastronomie raus sehr, sehr viele. Aber weißt du dann, ich habe es halt auch wieder, das ist auch wieder einfach. Ich habe so viele Tische auf den Terrassen und überall. Wenn heute einer geht, dann mache ich halt 2 Tische weniger.
Stimmt.
Und fertig. Ich habe ja Weil der, wo sitzt, der Gast, der hat ein Recht, korrekt bedient zu werden. Und wenn er keinen Platz hat, dann ist halt so.
Und der Trick ist einfach, man guckt, was will der Gast und nicht irgendwie, was ist hier Regel 1 oder Gastoregel 1, 2, 5 oder so. Das
heißt, Regeln gibt es hier gar keine.
Okay.
Wenn ich immer die Mitarbeiter habe, wie so Bedienungen, denen erkläre ich immer, kannst du alle fragen, mach die Augen zu und überlege, wie komme ich an viel Trinkgeld. Du kannst alles nachgeben, du kannst die Kinder verwöhnen, du kannst machen, was du willst. Ja. Denke nur dran, wie bekomme ich viel Trinkgeld. Das ist mein Einstellungsgespräch bei Bedienung.
Geben die Menschen viel Trinkgeld, sagen sie bar? Weil sie, habt ihr da so einen Schnitt?
Nein, wir haben da kein Zeichen.
Aber was würde man denn sagen? Man gibt dann wahrscheinlich nicht die üblichen, aber 10% geben auch nicht automatisch alle, aber 10% mindestens, oder?
Also in Deutschland ist das Trinkgeld inklusive. Also Trinkgeld geben müssen, gibt es in Deutschland nicht. Das ist in Amerika oder so. Aber in Deutschland ist bei dem Preis Mehrwertsteuer und Trinkgeld enthalten.
Und in der Wahrnehmung der Deutschen?
Nein, in der Gesetzeslage.
Okay.
Und ich gebe ja nicht mehr weg, aber wenn einer sich gar keine Mühe gibt, gebe ich auch kein Trinkgeld. Nee. Für was?
Ja.
Und wenn einer obernett ist, kriegt er viel Trinkgeld. Und das versuche ich meinen Mitarbeitern beizubringen.
Okay, ein Anreiz, ja klar.
Aber bei uns darf auch jeder Mitarbeiter, wo das Trinkgeld bekommt, behalten.
Okay.
Also das wird nicht irgendwo aufgeteilt auf 100 Leute,
und
200 Leute.
Ein Trick ist auch, die Leute sind witzig bis frech. Aber das ist gar nicht schlimm, weil man mag das ja. Ne? Man möchte ja, wenn reinkommt und einer irgendwie was Witziges sagt, also solange er nicht sagt, Mensch, Ihre Hose ist offen, das ist jetzt jetzt unwitzig, aber es gibt eine Art Sansibar-Humor.
Also ich stehe auf Typen.
Okay.
Ich mag keine, deswegen uniformieren wir auch nicht.
Stimmt.
Weil früher in der Gastronomie war alles uniformiert. Und dagegen bin ich ein. Ja. Weil wenn ich das anziehen muss, was mir vorgeschrieben ist, dann bin ich ja keine Persönlichkeit mehr. So sind meine Gedankengänge dazu.
Wie wichtig sind die prominenten Gäste in der Sansibar?
Ja, wenn sie nett sind, sind sie wichtig. Wenn sie nicht nett sind, können sie auch wieder gehen.
Spielt das eine Rolle für die Nicht-Prominenten, hierher zu kommen? So, oh Mann, vielleicht sehe ich den Jauch hier oder den Netzer oder ich habe keine Ahnung wen.
Kann schon sein. Also ich gehe nicht los und frage, warum sitzen sie und trinken hier einen Kaffee?
Rufen die vorher an? Gibt es wo Prominente, die sagen, Mensch, Säckle, ich wollte nur sagen, ich komme morgen, dann machen sie mir einen schönen Platz?
Na, also die Leute, wo was sind.
Ja, die machen das nicht.
Die rufen mich schon an und sagen, Herbert, hast einen Tisch, aber höflich.
Ja.
Und nicht so, jetzt sind wir da und jetzt kriegen wir dies und jetzt kriegen wir das. Je besser die Menschen werden, sind die höflicher.
Ja.
Auch wenn sie immer sagen, diese Schickimicki-Reichen, die gibt's hier nicht. Wenn hier einer kommt und dicke Hose machen will, dann geht er wieder. Aber wir haben sehr viel, sehr, sehr reiche Leute und die behandeln dich mit Respekt, Anstand und sind zuvorkommend.
Und sind dann oftmals auch gar nicht aus meiner Erfahrung die dann sagen, jetzt bringen wir mal den Chateau Lafite oder so, sondern die bestellen ganz normal.
Die gönnen sich mal einen Chateau Lafite. Die gönnen sich jeder.
Ja.
Wir kaufen ja ein Auto für 300.000 Euro. Und da kann ich auch mal einen guten Wein trinken. Ja. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden.
Sie machen es dann dezent, wollte ich sagen.
Ja, klar.
So, also sie machen nicht hier irgendwie so.
Nein, keine dicke Hose. Nee.
Gibt es Probleme mit Menschen, die dann sagen, oh, sitze jetzt, keine Ahnung, Günther Jauch und dann kommt da jede 5 Minuten ein und macht ein Selfie?
Nein, das passiert hier nicht. So, natürlich fotografieren sie mal heimlich und so. Das ist ja eigentlich das Nicht-Schöne.
Ja.
Weil, jetzt angenommen wie Günther Jauch, wenn jetzt da einer kommt und fragt, darf ich ein Bild malen? Dann sagt er gerne und gibt ein Bild oder der Netzer, wenn sie die angesprochen haben. Also die sind da sehr höflich und machen auch, aber wer will schon heimlich fotografiert werden? Nee. Das ist nicht lustig.
Verkaufen Sie Weine von Jauch? Wie laufen die?
Ja, Jauch, den mag ich zu sehr, um über sein Ding zu reden.
Es sind ja spezielle Weine, Rieslinge. Ich mag die gerne, die natürlich einen relativ geringen Alkoholgehalt haben. Das ist, glaube ich, 7-8% Alkohol. Ja. Aber die sind ganz gut.
Ja, jetzt pass auf, es gibt tausende Weine auf der Welt, wo gut sind.
Ja.
Also im Endeffekt muss man zurzeit in Deutschland suchen, wo ist ein schlechter Wein.
Ja.
Früher musste man gute suchen. Nein, aber mit den Weinen, Das ist ein Riesenthema. Ich beschäftige mich da jetzt fast 50 Jahre mit. Und da weißt du, dass du nichts weißt.
Das stimmt. Und jedes Mal wieder überrascht bist,
ja.
Was da...
Und es gibt ganz tolle Sachen, wo man eigentlich gar nicht kennt. Aber ich finde, dass man bestimmte Marken haben muss.
Ja.
Also, ich kann sagen, ich habe einen besseren Wein wie Rothschild.
Mhm.
Aber dann muss ich auch den Rothschild haben.
Ja. Was ist besser? Ja, was ist von den Rebsorten? Die Deutschen waren immer so ein bisschen verschrien. Das ist wahrscheinlich hier auch in der Sansibar so. Die meisten trinken Grauburgunder, weil Grauburgunder tut keinem weh.
Weißburgunder, Sauvignon.
Okay.
Ja, also Riesling ist in der Gastronomie ein schwieriger Wein.
Das ist ja so erstaunlich, weil Riesling ist der Wein, wo wir in Deutschland eigentlich, das ist das, wo wir in der Champions League mitspielen weltweit. Ja, ne?
Also, weltweit. Ja. Aber wenn du in der Gastronomie, jetzt, ich will mich dazu nicht äußern, sonst kriege ich wieder Ärger ohne Ende.
Ja.
Aber von Gastronomen, Riesling ist halt sehr kräftig.
Ja, klar.
Und Riesling hat auch Zucker, egal wie. Und die kaufen kein Dessert mehr. Von dem Weißburgunder oder Grauburgunder, da trinke ich 3 Fläschchen am Mittag. Beim Riesling ist das 1 Fläschchen.
Ach, und man verkauft, wenn man Riesling verkauft, verkauft man dann weniger
Essen. Ich hier am Strand. Aber Riesling ist der beste Wein, den es gibt. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Er ist nur schwierig für mich zu verkaufen.
Stehen hier, wir sind in diesem Weinkeller, sind hier wirklich 30.000 Flaschen Wein?
Ja, so ungefähr. Wahnsinn. Aber das ist ja nur ein Teil.
Das ist nur ein Teil,
Wir beliefern ja die Kreuzfahrtschiffe,
genau.
Wir beliefern Bräuninger zum Beispiel und lauter so Leute.
Also ihr seid richtig Weinhändler?
Ja, ja.
Genau.
Ja, ja.
Wie viel Prozent des Umsatzes macht denn der Weinhandel aus? Ist das wahrscheinlich im 2020 ist das nochmal...
Also der Weinhandel und der Textilhandel hat andere Margen, aber derselbe Umsatz wie das Restaurant.
Ah, die Margen sind niedriger?
Im Weinhandel ja.
Im Textilhandel höher.
Ja.
Was verkauft sich am besten? Welche Textilie?
Textilie, ja, wenn ich das rauskriege, dann habe ich einen Jackpot. Also wir verkaufen halt hauptsächlich Leisure-Mode.
Ja.
Also, wie kann man sagen, so Jogginganzüge, so einfach Wohlfühlkleidung. Und dann verkaufen wir sehr viel Kaschmir und halt einfach so Freizeitkleidung.
Ja. Beim Essen, da denken natürlich immer alle warum denken immer alle zuerst an die Currywurst? Liegt es daran,
weil man die bei der Air Berlin verkauft.
Aber der Air Berlin gibt es seit 5 oder 6 Jahren nicht mehr.
Aber das ist immer in den Köpfen geblieben. Aber unsere Currywurst ist auch sensationell.
Ja. Gab es mal nicht eine andere Fluggesellschaft, die gesagt hat, Sansibar, wollt ihr nicht bei uns auch mal einsteigen?
Ja, aber das konnte ich damals nicht machen, weil ich mit dem Hunold sehr eng war. Es war jetzt eine andere da, aber ich bin zurzeit nicht so erpicht drauf.
Gibt es die eigentlich auch vegetarisch?
Nein.
Gibt es nicht welche, die sagen ich würde so gerne mal...
Nein. Kenne ich nicht, ja. wir haben viel gemacht mit vegetarisch, wir haben da viel probiert und wir haben auch vegetarisch.
Funktioniert aber nicht?
Es gibt tatsächlich 2 Gäste am Tag, wo sagen, oh, wie toll, hier gibt es ja 2. Was Vegetarisches. Ja,
so ich glaube ja auch, das ist die größte, ich muss sagen, ich bin ja seit 30 Jahren Vegetarier und ich glaube, es ist eine der größten Lügen, dass man erzählt, dass dieses Land vegetarisch wird. Es stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Wann immer ich essen gehe, man fragt, wer ist der Vegetarier? Und dann zeigen sie auf mich, als hätte ich Lepra.
Ja,
alle anderen essen ganz normal. Ja. Und die Leute, die sagen, ich esse weniger Fleisch, die essen dann abends mal eine Salami weniger. Aber die essen mittags natürlich, wenn die irgendwo hingehen, essen die immer Fleisch und Fisch. Wir müssen natürlich nochmal, weil wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es hier so schön ruhig war, über diese Diskussion auf Sylt sprechen. Und die Diskussion auf Sylt über den Tourismus. Mein Eindruck ist ja, als jemand, der 1969 geboren ist und somit, glaube ich, mit 8, 9, 10 zum ersten Mal auf Sylt war, diese Diskussion ist eigentlich immer über den Tourismus auf Sylt.
Die kommt seit ich bin 74 gekommen, die war immer schon.
Genau, also nach dem Motto, oh, wird es nicht zu viel, wo sind die Grenzen?
Das war immer schon.
Aber
immer schon.
Täuscht das jetzt, in Corona-Zeiten ist es ja ausgerechnet nochmal hochgekocht, wo man doch gemerkt haben müsste, Moment Leute, also mit zu vielen Touristen finde ich blöd, aber mit gar keinen Touristen ist noch blöder.
Mhm. Ja, es ist halt gut, dass der Staat alle unterstützt hat.
Ja.
Und unterstützt. Dadurch kann man sagen, okay, dann brauchen wir ja die Leute nicht mehr, wir kriegen das Geld auch so. Aber wenn die langfristig denken, die Insel lebt zu 100% vom Tourismus. Ja. Und wenn das den Leuten nicht klar ist, Es gibt natürlich auch Gesellschafts auf der Insel, wo halt auch jetzt ganz bösartig von Zuschüssen lebt.
Ja.
Aber jeder normal denkende Mensch, es gibt auch viele Rentner, wo dann sich eine Wohnung kaufen und dann friedlich oben, die haben dann das Geld dazu. Die brauchen dann die Touristen nicht mehr. Mhm. Aber denen muss auch klar sein, sie sind auch Touristen. Mhm. Das sind ja keine Einheimischen, die gibt's eh kaum noch. Mhm. Also, ich weiß nicht, was die da reden. Ich kapiere, hab das nie kapiert.
Kann tatsächlich die Zahl der Touristen auf Sylt noch weiter wachsen?
Ja. Also ich glaube, wie im Moment nicht. Nach Corona ist die Insel voll denn je.
Ja.
Also so voll war die nie. Und
ich habe es heute auch gemerkt, als ich hierher kam, aus Wenningstedt, also Wenningstedt, Rantum,
ja,
waren 35 Minuten oder so.
Aber das ist etwas, was...
Westerland natürlich.
Ja, wenn überall Corona ist und überall jetzt noch im Ausland du die Tests brauchst und weiß nicht alles, da sagen sich dann halt viele, dann fahren wir nach Sylt, haben wir Ruhe.
Genau.
Es läuft hier oben besser denn je. Die Hotels sind ausgebucht und. Aber die Zeit ändert sich wieder. Lass doch das Corona vorbei sein, dann gehen sie wieder nach Österreich, nach Italien, nach Spanien. Im Moment sind die da vorsichtig, dahin zu gehen. Wie Mallorca, da die machen ja auch dauernd auf zu. Und da braucht man wieder einen Test, da braucht man keinen und egal.
Großer Vorteil für euch, dass ihr praktisch unten am Parkplatz schon mal eine Kontrolle machen könnt.
Ja,
ne? Das ist irgendwie ganz einfach. Musstet ihr die Preise erhöhen? Habt ihr die Preise erhöht? Ich habe das jetzt gesehen bei meinem Friseur. Vor der Krise irgendwie, Gott, sieht man auch, ne? 20 Euro, jetzt 28 Euro. Also richtig, guck die Haare an. Habt ihr nicht erhöht? Viele Gastronomen haben die Preise erhöht.
Wir haben nicht erhöht. Wir haben einen günstigeren Mehrwertsteuersatz.
Stimmt.
Und das reicht völlig.
Ich muss gerade lachen. Günstiger Mehrwertsteuersatz, ja. Aber nicht mehr jetzt. Gibt's immer noch günstigen Mehrwertsteuersatz?
Ich glaube ja.
Okay. Wenn wir über die Zukunft der Sansibar sprechen, dann ist es tatsächlich, irgendwann haben wir gesagt, die Kinder machen das. Sowohl Sie als auch Herr Gosch sagen, ohne Arbeit, was soll ich dann machen? Warum? Also es ist nicht so, dass Sie, wo Sie es ja genossen haben. Sie können doch jetzt sagen, wisst ihr was, diese 3 Monate in der Pandemie waren ja super. Das mache ich jetzt immer. Kinder, ihr macht den Laden hier, Papa sitzt mit Mama zu Hause.
Ja, meine sind noch ein bisschen zu jung.
So jung sahen die gar nicht, so jung sahen die gar nicht aus.
Du, der Junge ist 28 Jahre alt.
Ja. Da hat Papa schon den Kiosk gekauft für 200.
Ja, aber da habe ich 80.000 Mark umgesetzt im Jahr. Das ist schon ein Unterschied. Das ist jetzt schon, wir haben 200 Mitarbeiter, da musst du schon ein bisschen, weißt du, ich bin da reingewachsen.
Ja.
Ich bin da, jeden Tag wurde mehr, Jahr für Jahr. Die ganze Logistik hat sich auch dadurch aufgebaut, dass man Learning by Doing macht. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt hier reinkomme und das machen muss. Das ist schon
und das
für
macht
mich sehr, sehr schwer.
Und was heißt sehr, sehr schwer?
Es ist so, ich war damals, habe mit meiner Frau hier gearbeitet.
Ja.
Und wir beide haben uns halt die Bälle zugespielt.
Ja.
Und er ist jetzt alleine.
Stimmt.
Er meint schon, dass er jetzt viel gelernt hat hier und so. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt hier ist. Aber es sind halt viele so Grunddinge. Der Hunger damals hat viel machen lassen, wo halt heute nicht mehr so gefragt ist.
Okay.
Aber ich bin immer noch so. Wie meine Existenzängste und diese Sachen. Das ist ja auch mein Antrieb.
Das ist auch gut, das ist so ein verrückter Antrieb eigentlich.
Ein verrückter
Antrieb. Aber wenn jetzt Ihr Banker zu Ihnen sagt, Herr Seckler, Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Sie werden in Ihrem Leben keine finanziellen Schwierigkeiten mehr haben.
Ja, aber ich habe das trotzdem.
Krass. Ja. Aber es ist ja ein toller Antrieb, halt, genau.
Ja, aber das ist natürlich für einen Jungen, wo nie Not gelitten hat, schwer zu verstehen. Das ist ganz schwer zu verstehen.
Das ist ja immer das Ziel aller Eltern, die möchten, dass ihren Kindern besser geht. Und ich frage mich immer, ob man das für die Kinder, für unsere Kinder, für ihre Kinder, für meine Kinder, ob man es überhaupt noch erwarten kann. Weil wie kann es ihrem Sohn noch besser gehen? Vielleicht, dass er die Existenzängste nicht hat. Das ist ja schon ein...
Naja, dem geht es schon von Geburt aus besser, wie es mir je ging.
Ich komme ja aus Hamburg und müssen sich überstreiten, die Hamburger auf Sylt. Also das ist ja auch so, die Hamburger und die Schleswig-Holstein, das hat man ja auch in Corona erlebt, die Hamburger sind ja nicht immer überall gern gesehen. Daniel Günther hat
bei
mal.
Bei mir nicht.
Aber Daniel Günther hat in Schleswig-Holstein. Daniel Günther hat mal gesagt, man muss die Hamburger immer daran erinnern, dass Sylt nicht zu Hamburg gehört.
Ach was.
Empfinden Sie das so, dass hier das...
Nee. Also meine besten Bekannten, so wenn die oben sind, wo man lachen kann und so, sind Hamburger. Ja. Also ich stehe auf die Hamburger, ehrlich.
Wann waren Sie zuletzt in Hamburg? Lange?
Schon lange her.
Tatsächlich?
Ja.
Elbphilharmonie, haben Sie die Elbphilharmonie schon?
Einmal war ich da.
Okay.
Einmal kurz.
Aber einfach, weil dann keine Lust, die Insel zu verlassen.
Was soll ich da? Wissen Sie, das, wenn du hier kommst, da, ich lebe da am Wattenmeer und dann gehst du nach Hamburg, allein das Geräusch, das Dauergeräusch, da schläfst du ja kaum.
Das stimmt.
Ja, das ist nicht mein Ding. Hamburg ist eine super große Stadt. Ja. Und ich glaube, von der Großstadt ist Hamburg auch sehr angenehm.
Ja, absolut.
Aber ich möchte da nicht sein.
Und viele Hamburger möchten hier sein, können sich aber, interessanterweise sind die Immobilienpreise auf Sylt nicht nur vergleichbar mit Hamburg, sondern noch enteilt. Geht das immer so weiter? Also du findest ja auf Sylt heute unter 10.000 Euro den Quadratmeter, findest du gar nichts mehr wahrscheinlich. Ne?
Aber die Geschichte ist, das war damals schon, wo ich kam.
Okay.
Da haben alle gesagt, oh, so teuer und dort ist, und jedes Jahr wurde es mehr. Und jetzt durch Corona, ich glaube, die haben viele haben Geld, Angst um mehr Geld und kaufen jetzt um jeden Preis irgendwo Immobilien. So sehe ich das, weil du kriegst kaum noch was gekauft hier oben. Es gibt ja nichts mehr.
Wie ist bei Ihnen, der immer Existenzängste hat, vielleicht auch, wenn da Geld liegt, Angst um das Geld hat, versuchen Sie das dann auch, legen Sie das an, geben Sie das aus, lassen Sie das liegen, was machen Sie mit Ihrem Geld?
Ich investiere immer.
Immer?
Ich tue immer wieder. Kaufe ich mal ein neues Personalhaus oder kaufe ich dies oder das? Also ich habe nie zu viel Geld gehabt.
Okay, das heißt, die Leute, das müssen sie auch machen, weil das Personal kann sich wahrscheinlich, ist schwierig für die hier
Du kriegst Wohnung keine Mitarbeiter ohne Wohnung.
Okay, das heißt, die wohnen alle in Häusern, die ihnen gehören?
Zum Teil, ja.
Zum Teil, ja, okay. Wo kommen die her? Kommen die?
Die Mitarbeiter.
Ja,
aus überall.
Okay.
Überall.
Haben Sie Schwierigkeiten, welche zu finden, wenn Sie welche suchen?
Also im Moment ist ein bisschen knapp. Ich habe genug, Gott sei Dank, durch das, dass man nicht voll fahren können, voll arbeiten können, haben wir genug Mitarbeiter. Ja. Aber das haben wir, ich sehe es ja immer bei den Bewerbungen, also das ist fast gar nichts mehr. Ne?
Okay. Wann glauben Sie, wird die Sansibar wieder so sein, wie sie vorher war? Wir erinnern uns alle, ein Merkmal der Sansibar war immer, dass sie immer sehr, sehr voll war.
Ja, und dass man überall sitzen konnte und dass man alles machen konnte. Also ich schätze, dass nächstes Jahr im Sommer vielleicht das wieder sein könnte. Aber, ja.
Wir hoffen das Beste. Ich danke sehr. Wie lange arbeiten Sie jetzt heute? So ein Arbeitstag geht um...
Bis heute Nacht, so 10, 11.
10, 11. Was, und dann gucken Sie einfach? Sie laufen rum, Sie gucken, Sie muss...
Ja, gucken. Ich sitze auch viel rum, gebe ich zu, weil ich werde jetzt 70 und ich schaffe das auch nicht mehr so. Meine Knie tun weh, mein Rücken tut weh. Und nicht jammern, mir geht's gut so, aber ich schaffe es nicht mehr, überall hinzurennen.
Und wie ist das, wenn dann der Sohn und der Papa, auf wen hören dann die Menschen, oder auch beide?
Ja, denk schon. Aber so das letzte Machtwort habe ich halt schon.
Sehr gut.
Ah, ja.
Vielen Dank.
Danke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.